das Jazzgespräch.
Hallo da draußen, servus Stefan. Hier sind wir zwei Wahnsinnigen mit unserem Jazzgespräch.
Servus. Ich grüße auch unsere Hörerinnen und Hörer und ich betone hier ausdrücklich, dass ich nicht wahnsinnig bin.
Das hast du mir voll den Fuß erwischt. Jetzt kann ich, was soll ich da jetzt sagen? Ich kann nur sagen, Leute, ich muss dazu stehen. Ich bin wahnsinnig. Vor allem bin ich wahnsinnig froh, dass wir die heutige Sendung machen und auch wahnsinnig aufgeregt, gestehe ich ganz offen.
Ja, wie ein kleines Kind, ja.
Wie ein kleines Kind, ja. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Sendungen geht es um meinen wirklich heißgeliebten Miles Davis. Wir haben es eh schon angekündigt oder haben wir es nicht angekündigt, dass wir heute...
Ich glaube nicht.
Okay, dann sagen wir es hiermit. Wir sprechen heute über sein zweites klassisches Quintett, das in den Jahren, ich sag mal, ja, 1964 bis 1968 in dieser Formation Musik gemacht hat.
Mhm. 68 oder 69?
Naja, also in dieser Formation bewusst gesagt jetzt, weil natürlich sind sie, bis auf den Ron Carter, der dann eigentlich eigene Wege gegangen ist, auch noch aufgeschlagen ist, immer wieder, glaube ich, bei Sessions, aber sehr wohl mit dem Miles in die Fusion-Phase gegangen. Aber in dieser Form, das klassische Quintett, wo diese spezifische Art von Musik, die wir heute beleuchten wollen, gemacht wurde, das kann man ziemlich genau auf 1964 bis 68 eingrenzen.
Okay, ich glaube, vielleicht bevor wir anfangen mit diesem speziellen Thema, sagst du uns noch ein paar Worte, was der Miles Davis denn vorher gemacht hat. Und den meine ich jetzt nicht das, was wir schon besprochen hatten. Wir hatten ja vor kurzem eine Sendung Miles Davis orchestrale Musik, also die Kooperation mit dem Jill Evans vor allem. Aber es gibt da so ein bisschen ein Loch in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Zumindest empfinde ich das so.
Tatsächlich, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist einer der vielen Brüche in der Musikgeschichte von Miles Davis gewesen. Wobei unmittelbar davor ist es schon sehr spannend zugegangen, aber du meinst wahrscheinlich das, was in den Jahren davor passiert ist, weil er hat ja bereits im Jahr 1964, ich glaube sogar 63, hat er sich den Tony Williams und den Ron Carter zur Brust genommen. Und ich glaube, der Herbie Hancock ist da schon dazu gestoßen gewesen. Und da hat er einige wirklich sehr, sehr spannende Live-Geschichten gemacht, die auf Miles in Europe festgehalten sind unter anderem. Und ich glaube, der andere ist Miles in Tokio. Da waren dann am Saxophon einmal der... Na, wie hat er Carsten? Fällt mir jetzt nicht ein, werden wir nachliefern. Und auch der zweite fällt mir dann ein, der George Coleman war der eine am Saxophon. Und der andere ein wunderbarer Free-Saxophonist, den wir auch nachliefern werden. Wo schon sehr, sehr spannende Platten entstanden sind. Und davor, und das wirst du wohl meinen, Stefan, da hat er eigentlich dann, das war noch die Zeit, wo er die letzte Platten mit Jill Evans gemacht hat, die wir letztes Mal beleuchtet haben, die Quiet Nights, die eigentlich eher in den Quiet Nights bleiben sollte, weil ansonsten muss man sie nicht wirklich vor den Vorhang zerren. Und dann hat er noch irgendwo, ja, Seven Steps to Heaven, glaube ich, Someday My Prince Will Come, das war so die Zeit, das war irgendwie so eine bunte Mischung, wo die unterschiedlichsten Musiker, insbesondere am Saxophon, irgendwo mit ihm nicht wirklich glücklich zusammengespielt haben.
Und ja, das war deswegen, weil er John Coltrane ihn verlassen hat, ne?
Genau, genau.
Um eine eigene Band zu gründen.
Und das ist auch der Punkt. In Wirklichkeit gibt es ein Kontinuum. Das ist sein erstes klassisches Quintett mit dem John Coltrane am Saxophon und das zweite mit dem Wayne Shorter. Und genau das ist auch der Beginn eigentlich des zweiten klassischen Quintetts, wie er im Herbst 1964 endlich nach mehrmaligen Anläufen den Wayne Shorter in sein jetzt eben zweites klassisches Quintett hinein ziehen konnte.
Jetzt muss man sagen, der Miles Davis war damals 38. Dann hat er den Herbie Hancock reingeholt, der war 23. Der Tony Williams am Schlagzeug war 17. Also im Grunde hat der Miles Davis wie eine Vaterfigur gewirkt. Also nicht nur musikalisch, sondern auch altersmäßig.
Bin ich voll bei dir. Das ist ein bisschen lustig, wenn man das von einem 38-Jährigen sagt, aber das stimmt.
Ja, schon ist es so.
Echt was Wahres dran.
Die Frage ist halt dann, warum gerade diese jungen Musiker, ist das zufällig passiert oder war das Absicht? Wollte er sich mit Jungen umgeben, weil er gemeint hat, er braucht neue Impulse? Oder?
Ja, Ich würde sagen, du hast es eigentlich auf den Kopf getroffen, den Nagel. Ich denke, er hat es auch in seiner Biografie, deutet er das irgendwie auch so an, dass er junges Blut gebraucht hat und dass ihn die Burschen dann inspiriert haben. Und in der Tat haben sie ihn zu einer Musik inspiriert, die absolut zeitgeschichtlich einmalig gewesen ist und zum Größten ist, was im Jazz jemals produziert wurde.
Ja, aber dazu hat es auch ein bisschen gedauert, ne? Weil wenn das Quartett oder das Quintett schon 63 zusammengekommen ist, dann haben sie offensichtlich Zeit gebraucht, um sich einzuspielen, weil ich glaube, die ersten Aufnahmesessions waren ja dann erst, korrigier mich, aber ich glaube Anfang 65, oder?
Also sagen wir so, die ersten Studio-Sessions waren dann erst 65, gebe ich dir vollkommen recht, aber eigentlich sind die raketenartig explodiert. In der Sekunde, wo der Wayne Shorter an Bord war, dazu gibt es eine ganz nette Anekdote. Er hat ihn nämlich schon viel früher angerufen gehabt, in der Zeit, wo er noch bei den Jazz Messengers gespielt hat, und hat gesagt, der John Coltrane hätte ihm gesagt, er möchte eigentlich die Band verlassen und er wäre sehr interessiert einzusteigen. Und das ist natürlich absolut nicht nach dem Geschmack von Miles gewesen. Der Miles holt sich seine Leute gönnerhaft in seine Formationen hinein und dass einer sich anbiedert, das geht gar nicht. Und obwohl er eigentlich den Wayne Shorter schon damals, glaube ich, wie ein bisschen Brot haben wollte und der für ihn sowieso, das war ja auch immer erster Ersatz für den John Coltrane, was heißt Ersatz, gleichwertiger Ersatz gewesen wäre für den John Coltrane, hat er eben damals abgesagt und hat sich mit anderen herumgeplagt. Und dann war es endlich, wie der Wayne Shorter bei den Messengers ausgestiegen ist, war es endlich so weit, dass er ihn gönnerhaft holen konnte, aber da hat er dann wirklich alle roten Teppiche ausgerollt, ihm ein erste Klasse-Ticket geschickt, dass er gleich kommt und die haben dann sehr rasch losgelegt und haben Ende des Jahres 64 ein paar Live-Konzerte in Europa gegeben, die auch auf Platte festgehalten sind. Eben das besagte Miles in Berlin, das war, glaube ich, das erste Konzert mit Wayne Shorter und dann knapp danach eine sehr, sehr schöne Aufnahme Miles Davis Paris, France, das ist, glaube ich, eigentlich immer nur als Bootleg erschienen. Das ist dann im Oktober 1964 rausgekommen, produziert worden.
Nicht zu verwechseln mit Paris-Konzerten, die Ende der 50er Jahre auch entstanden sind und veröffentlicht wurden. Mit Wayne Shorter hat er ein ziemlich glückliches Händchen gehabt, ne? Weil wenn man sich heute die Studioalben anschaut, über die wir dann gleich reden, ich würde sagen, als schätzungsweise die Hälfte aller Stücke ist vom Wayne Shorter geschrieben worden.
Vollkommen richtig. Ja. Es hat sich herausgestellt, dass der Wayne Shorter ein ganz, ganz genialer Komponist ist. Ja, auch dann von ganz, ganz vielen anderen Jazzmusikern wurden seine Stücke aufgenommen. Aber was ich noch viel faszinierender finde, ist, dass eben dieses Zusammenspiel mit dem Miles Davis in so einer beglückenden Art und Weise funktioniert hat. Wenn du mich fragst, eigentlich noch passender, beglückender und befruchtender als mit dem John Coltrane, at the end of the day sozusagen. Und es wäre nicht damit, wäre das schon ein Geschenk des Himmels gewesen, dass die zwei so großartig miteinander zusammenspielen und der Wayne Shorter angefangen hat, eruptiv zu komponieren und dem Miles Davis das alles gefallen hat, um dem Ganzen sozusagen quasi noch die Krone aufzusetzen, muss man einfach konzidieren, dass der Tony Williams vom Schlagzeug ein Glücksgriff für den Miles Davis war und auch für die Musikgeschichte, der Herbie Hancock damals angefangen hat, so richtig aufzublühen als einer der wirklich besten Jazzpianisten der Welt und der Ron Carter, vielleicht sozusagen die stillste Perle in diesem Quintett, ein kongenialer Partner war, der mit diesen anderen vier Musikern auf absoluter Augenhöhe gespielt hat. Also das ist ein einmaliger Glücksfall gewesen. Und man sagt ja auch, dass dieses Outward-Inward-Improvisation, also dieser Wechsel von klassischen harmonischen tonalen Strukturen und dann das Hineinkippen in die atonalen Strukturen durchaus ein signifikanter Maßstab im Jazz, dass das einfach von diesem Quintett auf eine traumwandlerische Art und Weise vollzogen wurde.
Das ist richtig, ja. Dem ist nichts zuzufügen, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, gehen wir jetzt einmal zu den Alben. Magst du?
Ja, also ich würde sagen, wir starten mit ESP, damit logischerweise, das ist die erste Platte, die die Burschen miteinander aufgenommen haben, und zwar im Jänner 1965. Und ja.
Und die letzte Platte, die seine Frau am Cover zeigt, oder?
Das war mal die letzte Platte, die seine damalige Frau
am Cover zeigt. Die Frances.
Ja.
Frances irgendwie, ich habe vergessen, wie sie hieß im Nachnamen.
Ja, mir fällt es in der Sekunde jetzt auch nicht ein. Ja, auch auf den nächsten Platten, das kann man schon vorwegnehmen, sind dann die folgenden Frauen drauf.
Ja, nicht nur, aber bleiben wir mal bei ESP. Ja. ESP ist, glaube ich, so eine der, wenn nicht überhaupt die erste Platte, die ich von diesem klassischen Miles Davis, zweiten Miles Davis Quintett gehört habe vor vielen, vielen Jahren. Und die hat mir immer gut gefallen. Das ist so, man merkt einfach hier, dass eine neue Musik entstanden ist. Ja, wenn du das vor allem vergleichst mit den Live-Aufnahmen, die du gerade erwähnt hast, da sind immer noch die Klassiker gespielt worden und für mein Dafürhalten viel zu viel an den Klassikern festgehalten. Und da spielt sich jetzt eine ganz neue Musik ab. Gleich mal mit dem Titelstück, das eben von Van Shorter geschrieben worden ist, ESP. Dann gibt es Iris, ebenfalls von Van Shorter, und dann gibt es ein Hancock-Stück und Ron Carter. Also ganz eine neue Musik. Wie würdest denn du das charakterisieren, wenn man die Musik jemandem erklären müsste? Na, schwierig, ne?
Naja, schwierig deswegen, weil die nächste Frage, die ich stellen würde, ist, wie lange hast du Zeit? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden? Weil es lässt sich trefflich darüber philosophieren. Aber in der Nussschale könnte man sagen, der Miles Davis hat mit diesem zweiten Quintett etwas etabliert, nämlich eigentlich das Missing Link zwischen dem damals gängigen klassischen Hardbop und dem Free Jazz. Diese eigene kammermusikalische Mischung, die sehr wohl, das merkt man bei ESP durchaus deutlich, noch ein bisschen im Hardbop verhaftet ist. Beim zweiten Stück 81 merkt man das am stärksten, eines meiner Lieblingslieder von ihm, dass da ein bisschen unterschätzt wird von den Kritikern. Ich liebe diesen melodischen Zugang dazu. Und eigentlich zeigt gerade 81 am deutlichsten, was der Miles Davis eben jetzt ab sofort und in den nächsten vier, fünf Jahren mit seinen Leuten vorhaben wird, nämlich dieses Ausbrechen aus den Strukturen des Hardbop und dieses Hinübergleiten in die Avantgarde, in den Free Jazz. Es ist nie Free Jazz geworden, aber es ist eine Musik geworden, die so stark mit Miles Davis und mit seinem damaligen Quintett verhaftet ist, dass ich glaube, dass jeder, der sich ein bisschen mit Jazz auskennt, wann er Musik aus dieser Zeit hört, weiß er sofort, das ist das Miles Davis Quintett, das zweite. Das klingt nämlich ganz, ganz eigenständig und sowohl harmonisch. Im Harmonischen ist es dieses introvertierte, trotzdem sehr rhythmische und konzentrierte Spielen eben in diesem melancholischen, impressionistischen Sound. Also man könnte fast sagen, es ist eine Art von impressionistischer Hardbop.
Ich weiß nicht, findest du das wirklich so impressionistisch? Also, mal kurz zu 81, ja, das du erwähnt hast, das zweite Stück ist es, nach ESP. Das hat so eine sofort wiedererkennbare Melodie. Ja? Also, ich weiß genau, welches du meinst. Mhm. Ich glaube, also, ich würde es vielleicht gar nicht so introvertiert bezeichnen. Es ist halt schon sehr geprägt, auch vom Spiel von Van Shorter. Hatten wir ja eine Sendung gewidmet und da haben wir alle seine Platten, vor allem aus den 60er Jahren, durchgegangen. Und er hat seine eigene Spielweise gehabt. Ja. Wenn du willst, ja, kann man das vielleicht ein bisschen introvertiert nennen, jetzt im Vergleich zu einem Coltrane oder so. Ja. Aber der Miles Davis hat ja in gewisser Weise immer, indem er seine Trompete gedämpft hat, ein bisschen introvertiert gespielt. Und also im Zweifel eher die Note ausgelassen als eine zu viel gespielt. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt dieses Quintett sich so von der Spielweise so wahnsinnig abhebt von sonstiger Musik von Miles Davis. Was ich glaube eher so sehe, ist, dass du halt jetzt das erste Mal fünf wirklich kongeniale Musiker zusammen hast, weil jeder von ihnen hat ja eine Solo-Karriere danach gemacht. Das ist ja schon mal erstaunlich. Und dieses Können schon in gewisser Weise so ein demokratisches Zusammenspiel ermöglicht hat, was vielleicht vorher bei Miles Davis nicht der Fall war.
Also das ist ein Begriff, der mir ausgesprochen gut gefällt. Das sagt ganz viel über dieses Quintett aus, eine demokratische Spielweise. Ich gebe dir vollkommen recht. Es war auch so, obwohl die Mitspieler von Miles noch extrem jung waren, waren die auf der totalen Höhe ihrer Schaffenskraft. Ich habe mir die Mühe, Anführungszeichen, immer das Vergnügen gemacht, nachzuschauen, welche Platten denn die Mitmusiker in der Zeit, nämlich gerade in den ersten 2 Jahren rausgebracht haben. Der Herbie Hancock hat damals zum Beispiel Empyrean Isles rausgebracht. Gut, das war im Juni 64, da ist er dann gerade eingestiegen bei Miles Davis. Und 66 Maiden Voyage, vielleicht seine wirklich wichtigsten Platten. Übrigens alles auf Blue Note Record damals erschienen. Der Wayne Shorter hat 65 Juju gemacht. Nochmal 65 The All Seeing Eye. Und 66 Speak No Evil, im reichen Katalog von Ben Shorter unter den besten Platten, vielleicht sogar die allerbesten, die er jemals gemacht hat. Also die waren wirklich super cool drauf. Ja, und von Tony Williams möchte ich noch erwähnen, der hat 64 Lifetime gemacht, Stefan, nämlich die
Lifetime, ja,
Platte Lifetime und dann 65 Spring, genau. Ja. Also auch das, große Werke des New Thing. Also die haben sich wirklich auf der Höhe ihrer Schaffenskraft zusammengefunden und in einer sehr demokratischen Art und Weise Musik gemacht. Und ich persönlich möchte sagen, dass die ESP gewissermaßen, also es ist aus der Phase schwer, sich zu entscheiden, aber doch fast meine Lieblingsplatte. Und weil sie so insbesondere diesen Sound, den sie da sich vorgenommen haben, auf eine fast noch naive und zärtliche Art und Weise etablieren. Die Miles Miles, die dann folgen wird als nächste Studioplatte, ist vielleicht sogar noch großartiger in ihrem gesamtmusikalischen Konzept. Nicht zuletzt hat er damals ja auch schon dann die Live-Sessions von der Black Nickel hinter sich gehabt mit seiner Band, und wo sie ja total zusammengefunden haben, aber davon jetzt dann gleich mehr. Ja. Und auf ESP ist das alles noch fast ein bisschen so im Entstehen, wie eine Knospe, die gerade aufblüht.
Ja, also ich nehme es jetzt gleich vorweg. Jetzt in der Vorbereitung habe ich jetzt für mich Miles Smiles neu entdeckt, ja, und finde, dass, also für mich war das die, ist es dann doch jetzt die beste. Wobei die beste und schlechter, das ist halt alles schon auf einem Niveau, wo es sich eigentlich erübrigt, darüber zu reden, wie man das jetzt reiht.
Ja.
Aber bleiben wir mal in der Chronologie. Also wir kommen, glaube ich, jetzt zu diesen Live-Aufnahmen. Und es wird sich zeigen, dass auf den Live-Aufnahmen wieder nur oder fast nur traditionellere Titel gespielt wurden. Einer hat es geschafft von ESP ins Live-Programm, nämlich Agitation, soweit ich weiß. Ich glaube, die anderen nicht, oder?
Ich bin voll bei dir. Und ich hätte sogar vielleicht gleich eine These. Wir haben beide gemeinsam oft über das gerätselt, und wir sind mit Sicherheit nicht die Einzigen. Alle, die sich mit Jazz und mit Miles Davis beschäftigen und mit, vor allem mit seinem Quintett, mit seinem zweiten, haben sich immer wieder die Frage gestellt, um Himmels Willen, der hat so großartige Musik gemacht im Studio, wieso hat er dann zur gleichen Zeit live seinen alten Katalog gespielt? Also erstens einmal kann man sagen, das ist so schön und großartig geworden, und es ist ja eh in dieser absolut legendären Aufnahmesession live oder Cooking at the Black Nickel 1965 Gott sei Dank der Nachwelt erhalten. Trotzdem stellt sich die Frage, und eine Antwort sind beispielsweise die Verkaufszahlen seiner Platten, insbesondere dann nach ESP und Miles Smiles. Die waren so revolutionär und so neu, dass sie einfach das Interesse der Leute geweckt haben und durchschnittlich gut gekauft wurden. Aber danach ging es, obwohl sie das Niveau musikalisch total gehalten haben, ging es danach ziemlich bergab. Und das wäre vielleicht dann schon auch eine Erklärung, dass damals Davis gewusst hat, dass er mit seinem klassischen Repertoire, mit seinem Cool Jazz und Bebop-Repertoire aus den 50er Jahren, dass er mit dem einfach beim Publikum gut ankommt. Und vielleicht war das ein Grund zu sagen, okay, ich gehe einfach von dem Material aus. Er hätte vielleicht mutiger sein können, weil er hat es dann ja eh genauso gespielt, nämlich so klassisch Second Quintet-artig, wie die Sachen auf den Studioalben und damit hätte er gleich so mutig sein können und die neuen Kompositionen zu spielen. Wurscht, es war nicht so. Am Ende des Tages bleibt es sozusagen auch ein Mysterium, das man sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen erklären kann. Die Musik ist großartig. Und
vielleicht ist es genauso simpel, wie du gesagt hast. Es geht dem Miles Davis natürlich sehr ums Geld. In seiner ganzen Karriere.
Ja, immer ums, ja. Immer auch ums Geld, ja. Ja.
Letztlich auch ein Grund, warum dieses Quintett aufgelöst worden ist. Aber zu dem kommen wir dann eben Schluss.
Ja.
Gut, aber also Black Nickel, darüber, wir haben beide schon sehr oft darüber gesprochen. Mittlerweile gibt es ja, oder seit Jahren gibt es auch dieses Complete. Ich weiß nicht, wie viele CDs das sind. 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hätte ich jetzt gezählt.
Das ist in etwa so ein Marathon wie Live at the Village Vanguard von John Coltrane. Ich glaube, das ist ganz einfach gesagt, dass ich The Village Vanguard komplett gut durchhören kann, während du Black Nickel gut durchhören kannst. Aber umgekehrt wird es nicht funktionieren, schätze ich mal.
Ja, und ich darf dir und allen anderen da draußen mitgeben, ich habe mir bewusst meine Doppel-LP angehört. Die gibt es nämlich auch. Ich glaube, inzwischen gibt es sogar es war nämlich so, die Japaner haben eine Doppel-LP rausgebracht von der Black Nickel damals. Und knapp danach hat es auch die US-Columbia rausgebracht. Und wenn man sich die anhört, und ich glaube, es gibt sie jetzt wieder ab und zu irgendwo in Reissues abzugreifen, das ist schon super toll und spannend. Und Doppel-LP lang hört sich das wirklich sehr, sehr gut an. Ansonsten gebe ich dir recht, die kompletten Aufnahmen sind wirklich nur was für die Spezialisten. Vielleicht eine kleine Anekdote abschließend zu diesen Aufnahmen. Wenn man den Geschichten glauben darf, hat der Tony Williams mit seinen Mitmusikern ohne das Wissen von Miles Davis ausgemacht, beim Flug zum Konzert. Wir versuchen bewusst gegen die Prinzipien zu spielen. Also wenn es eigentlich von der Rhythmik und Tonalität schnell und energievoll sein soll, dann gehen wir ins Langsame und ins Gefühlvolle und umgekehrt. Nicht um den Miles Davis zu sigieren, sondern genau um dem zu entsprechen, was der Miles Davis ja eigentlich seinen Leuten immer gepredigt hat. Man muss überraschen mit seiner Musik und sie gegen den Strich bürsten. Es war dann so, dass sie es getan haben. Intuitiv, wie sie waren, haben sie perfekt zusammengespielt, den Miles Davis damit ein bisschen überrascht. Und wie der Wayne Shorter danach sagte, ist der Miles Davis auf eine geniale Art und Weise damit umgegangen und ist voll eingestiegen sofort und hat genau hat sofort verstanden, was sie tun wollen und hat mitgemacht. Und dann kamen eben diese genialen Aufnahmen raus, die wir heute kennen. Und für mich auch wieder ein Zeichen, wie traumwandlerisch die zusammenspielen konnten. Und sie konnten tun, was sie wollten. Sie konnten gegen den Strich bürsten. Sie konnten ganz bewusst kontrapunktisch agieren. Es ist was Großartiges draus geworden.
Das war eine ganze Konzertwoche, nehme ich an, oder?
Eigentlich waren es nur zwei Abende. Ich wundere mich eh, wie das zugegangen sein soll.
Die haben aber wahrscheinlich Show und eine Late Show.
Ja, so muss es wohl gewesen sein. Und vielleicht sogar noch eine Very Late Show.
Aha, ja. Okay.
Man müsste sich jetzt die Aufnahmen anschauen, wie das zustande kam. Aber sie haben wirklich stundenlang gespielt, offensichtlich.
Ja. Also wir reden jetzt vom Dezember 65. Und wenn ich mir jetzt das nächste Album anschaue, das haben wir schon kurz angeklungen, ist Miles, das im Oktober 66 aufgenommen wurde. Dann fragt man sich, was hat diese wunderbare Band dazwischen getan miteinander? Offensichtlich nichts.
Naja, das lag daran, dass der Miles Davis wieder mal gesundheitliche Probleme hatte. Er hat sich in der Zeit, ohne jetzt die Reihenfolge richtig rezitieren zu können, er hat sich eine Leberentzündung zugelegt. Er hat sich die Hüfte operieren lassen, das erste Mal angeblich irgendwie erfolglos, musste dann nochmal operiert werden, ein paar Monate später. Er hat sich beim Spielen mit seinem Sohn das Bein gebrochen.
Seine Frau hat sich getrennt von ihm.
Sie haben sich geschlagen und getrennt, ganz richtig, genau. Und in Wirklichkeit war der Miles Davis dann bei den Live-Aufnahmen im Black Nickel noch nicht wirklich Herr seiner Gesundheit und hat trotzdem so genial gespielt mit seinen Leuten. Das war zwischen diesen beiden Aufnahmen. Ja, aber dafür haben sie es dann auf der Miles wirklich krachen lassen.
Genau, Miles, ja. Das Einzige, was mir an dem Album nicht gefällt, ist das Cover. Aber alles andere ist natürlich großartig. Es fängt wieder mit einem Wayne Shorter-Stück an, Orbits. Und Orbits ist deswegen so bemerkenswert, weil du hast hier in Zweiklang sich übenden Instrumente der Trompete und des Saxophons, also Shorter und Davis. Und du hast eine flirrende Begleitung vom Schlagzeug und vom Bass vor allem. Also der Ron Carter Bass ist hier super. Und erst ab der zweiten Hälfte hört man das erste Mal das Klavier vom Herbie Hancock, was das Stück dann wieder eine leicht andere Wendung gibt. Aber der Einstieg des ersten 2,5 Minuten sind einfach absolut toll. Und ja, es geht dann weiter mit Circle. Das ist von Miles Davis geschrieben, ein bisschen langsamer. Und dann kommt das Überstück vom Wayne Shorter überhaupt, nämlich Footprints. Ja. Also im Grunde sein Signature-Stück. Ja, und über Dolores lässt sich jetzt nicht viel sagen. Und ich glaube, da mit Freedom Jazz Dance und Gingerbread Boy, zwei Fremd-Stücken, nicht von der Band komponiert, da das ist, ich glaube, der Freedom Jazz Dance vor allem ist ins Live-Repertoire wieder eingegangen.
Und es sei auch gleich erwähnt, es gibt speziell mit den Liedern von Miles Miles gibt's aus dieser genialen Bootleg-Series, Miles Davis Bootleg-Series, das Volume 5, drei Platten, ist dieser Zeit gewidmet, wo sie ja, wo man eigentlich die Studio-Sessions, die interessantesten Takes von den Studio-Sessions da auf Platte gepresst hat. Sehr spannend für den, der sich vertiefen möchte. Vor allem deswegen, wenn man sieht, wie viel sich die angetan haben. Und so wie man das raushört, bei den diversen Takes, wo sie dann sozusagen abgebrochen haben, haben sie sich ja noch mehr angetan und wollten die Musik noch komplexer strukturieren, als es dann am Ende des Tages auf den Originalaufnahmen auf der Platte Miles Miles und den anderen aus dieser Zeit erschienen ist. Also schon irgendwie sehr beeindruckend. Und gleichzeitig spürt man noch deutlicher heraus, wenn man das hört, wie sehr die gut zusammengespielt haben. Also die sind so traumwandlerisch in jedes Stück hineingegangen. Dann hat halt meistens der Miles abgebrochen, weil ihm irgendwas nicht gepasst hat. Und du hörst aber trotzdem fasziniert zu und denkst da, ein Wahnsinn, wie man auf diesem Niveau überhaupt miteinander Musik machen kann.
Jo, meist. Das Album danach hat weniger lang gedauert, aber das war nur eine kürzere Unterbrechung. Wir haben Oktober, glaube ich, haben wir die Aufnahmesessions von Miles Miles gehabt und jetzt im Mai ist dann Sorcerer aufgenommen worden. Also Sorcerer, der Zauberer, und da gab es wieder eine neue Lady am Cover. Ich
Ja.
weiß aber nicht, ob das überhaupt das eine neue Freundin war oder eine neue Frau oder sonst was. Das
Das ist die Cicely Tyson. Das ist seine damalige Lebensgefährtin gewesen, nachdem man sich von seiner Frau Frances getrennt hatte. Darf nur schnell nachliefern, so zwischen den Zeilen. Der Saxophonist, mit dem er gespielt hat in der Tokio-Live-Aufnahme, ist der Sam Rivers gewesen. Ja.
du meinst die Cicely Tyson?
Cicely Tyson, ja,
Ja.
vollkommen richtig, ja. Ich würde mal falsch ausgesprochen, wie charmant. Die hat ihn relativ lange Zeit oder gar nicht so lange Zeit begleitet, ein paar Jahre. Und ich glaube, sie ist trotzdem aber lange in seinem Leben geblieben und hat ihn inspiriert. Nicht nur damals eben.
Ich darf hier kurz lesen. Ich habe es da gerade zufällig vor mir, ja. Also
Gerne,
nicht, dass
gerne.
ich jetzt mit Wissen prahle, aber das war die damalige Lebensgefährtin nicht lange. Ich glaube, es ist ja dann die Betty Davis gekommen.
Genau.
Aber die Cicely Tyson hat später eine Rolle gespielt. Die war nämlich in den 80er Jahren seine Ehefrau.
Die haben dann geheiratet. Eben, ich wusste, dass die ihn lange im Leben noch begleitet hat.
81 bis 88 waren sie angeblich
Ja.
verheiratet.
Übrigens liefern wir vielleicht auch noch von der lieben Frances den Nachnamen nach, bevor sie zu
Ja.
Davis verehelicht wurde. Frances Taylor.
Die Frances Taylor, genau,
Yes.
eine Tänzerin.
Ja. Und dann angeblich
Und
eine wirklich ganz feine Frau, die auch immer sein Rundum total eingenommen hat, weil er war schon damals eigentlich wie immer ein echter Ungustel. und nur ein genialer Musiker, und das war so eine feine, charmante Frau, die dann quasi immer die Stimmung gerettet hat.
Na gut, diese, aber wir sind. Diese Francis hat in der Miles Davis Dokumentation, die wir im Kino gesehen haben, eine relativ große Rolle eingenommen. Die ist also der, die hat sehr viel Interviews beigetragen.
Ja, ja.
Das war die, eine der wenigen, wenn nicht überhaupt die einzige, kann man es nicht so erinnern.
Ja, ich glaube, die Betty Davis ist da auch vorgekommen.
Aber die ist nicht interviewt worden.
Ja, wie auch immer.
Die war ja immer kamerascheu und ja. Selbst zu ihrer eigenen Dokumentation sieht man sie nicht.
Ich habe einmal eine Dokumentation mit ihr gesehen, wo dann schon einige Interviewaufnahmen mit ihr waren. Wie alle
aber, von... Aber nur aus dem Off, oder?
Kann sein. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht mehr. Hat mich fasziniert. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Frauen von Miles Davis alle sehr faszinierende Menschen waren. Was mich auch nicht wundern würde, weil um es mit diesem Ungustel auszuhalten, muss man schon eine entsprechende Persönlichkeit haben.
Ja.
Na gut, aber zurück zu Sorcerer würde ich vorschlagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, Stefan, ob die wirklich im selben Jahr oder ob die nicht größtenteils im Jahr 67 dann erst produziert wurde.
Habe ich ja gesagt, im Mai 67.
Ja, genau, also stimmt richtig, genau. Also, ja, weil das war ja meist war Oktober und dann im Mai. Genau. Wobei eben eine Nummer aus dem Jahr 1962 ist, die letzte, wo ein gewisser Bob Dorough sich als Sänger einbringt.
That is nothing like you.
Ja.
Ja, das ist ein bisschen so ein Ausreißer, oder?
Unbedingt ein ganz, ganz krasser Ausreißer. Ich finde den Song ganz lustig, aber absolut null dazu, zu den restlichen Dingen.
Es ist ja so kurz, dass er eigentlich gar nicht als Füller dienen.
Ja, es ist irgendwie, ich meine, es macht Sinn, wenn man dem Glauben schenkt, was man nachlesen kann, nämlich, dass angeblich der Miles Davis das als eine Hommage eben an seine damalige Lebensgefährtin, eben die Cicely Tyson, auf die Platte gepresst hat. Also sie ist optisch drauf zu sehen und sie ist akustisch quasi geehrt durch diesen Song. Musikalisch macht es für mich mehr Sinn, wenn man weiß, dass das die erste Aufnahmesession war aus dem Jahr 1962, bei der der Wayne Shorter zugegen war. Da war er nämlich noch gar nicht offizielles Bandmitglied, aber hat bei einer Session mitgespielt, und aus dieser Session, die damals aufgenommen wurde, entstammt dieses Lied.
Okay. Ja, und Wayne Shorter trägt da von diesen 7 Titeln 4 bei. Ja? Also wieder ein Wahnsinn eigentlich.
Ja.
Und ich glaube, herausragend ist vor allem Mascalera.
Ja, aus einem Album mit ganz, ganz vielen Höhepunkten herausragend.
Das Sorcerer ist überhaupt ist auch eines meiner Lieblingsalben. Es ist wirklich toll, durchgehend. Da gibt es überhaupt keine Schwächen, gar nichts.
Ja. Wobei es da bereits für mich eine klare Weiterentwicklung gibt. Die beiden klassischen Alben, die für dieses Prinzip stehen, das er etabliert hat, sind für mich definitiv ESP und Miles Smiles. Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, ich finde das so schön, ESP steht ja für Extra Sensory Perception, glaube ich, also auf Deutsch übersetzt außersinnliche Wahrnehmung. Und das passt irgendwie so als Establishing Idea, finde ich, passt es irgendwie sehr, sehr gut, weil die haben sich dermaßen in eine intergalaktische, ungewöhnliche Art des Musizierens hineingespielt vom ersten Moment an, dass das irgendwo schön korrespondiert mit dem Titel. Ja, so viel dazu. Ja, und wie gesagt, ESP und Miles Smiles haben diese Art der Musik etabliert, und eigentlich ist es bei Nefertiti schon weitergegangen, auf eine ganz spannende Art und Weise. Entschuldigung, bei Sorcerer, wir waren noch bei Sorcerer, und damit vielleicht können wir zu Nefertiti übergehen, wäre dann die nächste Platte. Da hat er schon eine andere Art von musikalischer Klangmalerei an den Tag gebracht, also beginnend mit Sorcerer und dann eben fortgesetzt auf Nefertiti, diese Klanglandschaften, dieses beschwörende, schwebende, diese Mood Music, würde ich sagen, dieses, wo die Sounds miteinander verschmelzen, obwohl die einzelnen Stücke sehr klar voneinander abgegrenzt sind. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen wenn du so willst, der Bogen, der sich über diese beiden Platten spannt, Sorcerer und Nefertiti, das übrigens im Juni und Juli 1967.
Genau, also im Grunde ein Monat beziehungsweise zwei Monate später als der Vorgänger. Und damit hast du es ja richtig auf den Punkt gebracht, dass eigentlich gehören die zwei Alben sehr, sehr stark zusammen. Mhm. Ja, genau.
Ein echter Bruch ist dann die nächste Platte.
Ja, na, vielleicht noch kurz bei Nefertiti zu bleiben.
Gerne.
Schauen wir mal, da hat der Herbie Hancock ein bisschen mehr beigetragen, aber ansonsten, also es ist shorter Williams Hancock, diese sechs Stücke.
Ja, es sei vielleicht erwähnt, dass Nefertiti, glaube ich, dann auch auf einer der beiden großen Platten aus dieser Zeit vom Herbie Hancock drauf ist, auf der Maiden Voyage auf der Maiden Voyage müsste es eigentlich sein. Ich bilde mir ein.
Könnte sein.
Dass er das dann dort auch nochmal gespielt hat.
Mhm. Bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Aber das war ja auch diese Session in dieser Sessions oder in diesen Sessions sind ja mehrere Dinge aufgenommen worden, mehrere Stücke, die es dann nicht auf die Platte geschafft haben. Die hat man dann in den 70er Jahren nachgereicht. Ich glaube 76.
Ja.
Warum gerade 76? Ist einfach erklärt. Damals Davis hat ja Anfang 75 noch in Japan konzertiert. Da aus dieser Zeit stammen ja zwei sehr, sehr berühmte Doppel-Live-Alben, wovon das eine gut zu kriegen ist, das andere gar nicht. Und dann hat er die Trompete an den Nagel gehängt für viele Jahre. Und die Plattenfirma musste aber weiter verdienen. Und da war es doch gerade günstig, dass man die Dinge ausgegraben hat aus den 60er Jahren. Und das hat man dann unter dem Titel Water Babies veröffentlicht.
Es sei dazu gesagt, aber auch da darf man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, dass das eine von diesen geglückten Dingen ist, weil sehr, sehr oft kommt man dann beim Nachhören von diesen ausgegrabenen Studioproduktionen drauf, dass man sagt, okay, es hat schon einen Grund gehabt, warum es irgendwo in den heiligen Hallen der Produktionsfirmen geschlummert ist. In dem Fall stimmt das absolut überhaupt nicht. Ich bin sehr dankbar darüber, dass diese Platte rausgekommen ist, weil es wirklich für mich ganz, ganz spannende Musik ist. Ich habe es heute erst vor kurzem vor der Sendung wieder angehört. Und ich finde es auch deswegen sehr interessant, weil es ein schöner Vergleich ist zwischen dem klassischen Quintett und dem, was danach eben gefolgt ist, einer Fusion-Phase mit In the Silent Ways und Bitches Brew und all dem, was dann kommt, weil auf der B-Seite werden dann Leute aus seinem klassischen Quartett eben ersetzt durch seine Anführungszeichen Fusion-Musiker. Es kommt der Jack DeJohnette dazu, es ist am Bass der Dave Holland und an den Keyboards kommt der Chick Corea dazu. Und
ja, aber also ich finde Water Babies auch gut. Ich glaube, wenn man die sechs klassischen Alben hat, muss man es nicht unbedingt haben, aber wenn man es hat, dann schadet es auch nicht. Was ich jetzt schade finde, ist dieses bisschen sorglose Umgehen mit Aufnahmen. Ne? Man packt auf die eine Seite, packt man das alte Quintett, auf die andere Seite, das müssen wir füllen oder machen wir von der neuen Band was drauf und insgesamt ist das dann das Ganze dann ja, so ein Mischmasch und die Musik ist gut, das stimmt, ja. Ob es gerechtfertigt ist, das so zusammen zu mischen, ja, das möchte ich bezweifeln.
Nein, ich bin da nicht deiner Meinung, weil das, was du sagst, trifft für mich voll zu auf die Doppel-LPs, die auch dann in der Zeit, wo er sich zurückgezogen hatte, von Columbia rausgeworfen wurden, Directions und Circle in the Round. Jede für sich genommen, wertvolle Platten, auch zeithistorisch, mit toller Musik von Miles Davis. Nur dort wird wirklich Krasses zusammengemischt. Und da greifen sie noch in frühere Phasen zurück, wo er mit John Coltrane, glaube ich, sogar zusammengespielt hat und Ähnliches. Also das ist ein Mischmasch, der echt herzig ist. Wohingegen die Water Babies, die erste Aufnahmesession ist im Juni 67 gewesen und die zweite im November 68. Das ergibt für mich schon einen gewissen Sinn, weil es ist eigentlich dann schon, da ist sehr spürbar, wie sich in dieser Zeit eben die Musik von Miles Davis verändert hat, eben hin zu dem, wo man sicher noch einmal irgendwo eine eigene Sendung machen müssen, die klassische Fusion-Phase oder wenn du so willst, eigentlich In a Silent Way und Bitches Brew Phase von Miles Davis.
Das machen wir gerne, aber nicht so bald.
Ja, das ist eine andere Geschichte, mit der ich meinen lieben Stefan nicht so rasch belasten kann. Genau. Er ist schon ganz erschöpft von den vielen Miles Davis.
Ein bisschen erschöpft bin ich schon, ja. Wir kommen jetzt zum Album, das einen Übergang signalisiert zur Fusion, der meines Erachtens aber noch nicht so wirklich gut funktioniert. Miles in the Sky, 1968 erschienen, im Juli, ist auch im Jahr 68 aufgenommen worden, im Jänner und im Mai. Der Herbie Hancock ist erstmals auch auf E-Piano zu hören. Bei einem Stück hat auch der George Benson beigetragen an seiner Gitarre. Insgesamt erscheint mir die Musik aber jetzt wesentlich fahriger zu werden und unruhig. Ja, und das hat mir beim Hören ein bisschen gestört.
Dem ist nichts hinzuzufügen, deiner Beschreibung, außer dass es mir immer noch sehr gut gefällt, aber du hast es, finde ich, sehr richtig auf den Punkt gebracht. Es ist, du spürst der Miles in the Sky an, dass er schon wieder unruhig wird, der Miles Davis, dass er, nachdem ja eigentlich schon Sorcerer und Nefertiti ein Bruch waren im Vergleich zu den ersten beiden Platten, bricht er jetzt noch einmal. Man spürt schon so deutlich, wie er hineindrängt in die Jazzrock-Zeit, wie er sich offensichtlich sehr, sehr interessiert für den kommerziellen Aspekt des Jazz, der da gerade hereinbricht mit dem Jazzrock. Was ich so schön finde bei Miles Davis, und ich glaube es ihm sogar, ist das, wir haben es heute schon erwähnt, der Miles hat immer auf Ruhm, Erfolg und vor allem auf Kohle geschielt. Und er ist ja Gott sei Dank auch reich geworden, es sei ihm wirklich gegönnt. Aber er war immer gleichzeitig auch beseelt davon, sich in der Musik weiterzuentwickeln. Und diese innere Unruhe, die ist dieser Platte Miles in the Sky wirklich anzuhören.
Und wenn man aber jetzt die nächste Platte hört, und das ist auch die letzte, das letzte Studioalbum mit der klassischen Besetzung, und da kommen jetzt auch schon neue Musiker zum Teil dazu, die ist ja auch im selben Jahr aufgenommen worden, nämlich im Juni und im September 68. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie erschienen ist, wahrscheinlich erst 69. Phil de Kilimanjaro, auch mit einer Frau am Cover. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Das weißt vielleicht du.
Das ist jetzt die Betty Davis.
Das ist die Betty Davis, ja. Und die Platte funktioniert für mich aber dann schon wieder. Das ist dann schon der Übergang, der ist auch hier schon geglückt. Ja. Und leitet es eigentlich für mich ja schon die Fusion-Phase ein. Es ist immer noch das klassische Instrumentarium. Ja, es gibt wieder Ausnahmen. Der Herbie Hancock greift einmal zum E-Piano und dann Chick Corea, der kommt jetzt dazu. Und am Bass kommt der Dave Holland dazu. Ich weiß aber nicht, ob der Dave Holland nicht auch nur einen akustischen Bass gespielt hat oder nicht. Kann ich nicht sagen. Also das Album funktioniert aber für mich und es gefällt mir ausgesprochen gut.
Ich schließe mich auch da dir voll inhaltlich an. Du hast das, finde ich, sehr schön beschrieben. Da hat er ein letztes Mal quasi sich noch mit seinen alten Musikern arrangiert und ist trotzdem bereits total klar und ersichtlich unterwegs in Richtung in a Silent Way. Also er bereitet da gewissermaßen den Boden für seinen nächsten großen Stilwechsel vor, der eben auf in a Silent Way passiert. Eingeschlagen wie eine Bombe, komplett andere Musik in Wirklichkeit. Aber wenn man sich die beiden Platten anhört, wird man sehr, sehr viele Parallelen erkennen.
Mhm. Genau. Ja, und jetzt wird es insofern interessant. Wir sind jetzt im Jahr 68. Ja. Die großen Rock-Festivals haben gestartet in den USA. Das Woodstock-Jahr steht bevor. Es gibt neue schwarze Musiker, die viel Geld verdienen, viel mehr als der Miles Davis verdient. Man braucht nur, ich weiß nicht, James Brown zum Beispiel, Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone, die bringen zu ihren Konzerten deutlich mehr Menschen zusammen als der Miles Davis, das jemals schafften würde in kleinen Clubs. Und ich fürchte, dass auch hier das Geld eine Rolle gespielt hat, dass der Miles Davis gesagt hat, er muss auch jetzt auch elektrisch werden, weil mit der elektrischen Musik, mit der E-Gitarre und so weiter, kann er viel mehr Leute anziehen. Und das weißt du vielleicht besser, aber ich sage es jetzt trotzdem, Du kannst es dann gerne ergänzen oder korrigieren. Der erste, der da nicht mehr mit wollte, war der Ron Carter, der gesagt hat, ich spiele keinen E-Bass, ich bleibe bei meinem anderen Bass. Und nachdem der Miles Davis das nicht wollte und der Ron Carter das andere nicht wollte, hat er die Band verlassen. Und das war der Anfang vom Ende dieses Quintetts.
Ja, so ist es. Es sei ergänzt, dass eigentlich alle seine Musiker, mit denen er dann auch nach diesen Platten in die elektrische Phase hineingeht, was den Dave Holland ja eh auch schon jetzt richtigerweise mit dem Fragezeichen behaftet, hat er da eigentlich elektrisch spielt oder nicht. Er hat seine Musiker, wenn du so willst, bis zu einem gewissen Grad, also gezwungen und genötigt ist wohl etwas übertrieben gesagt, aber sie haben für ihn zu den elektrischen Geräten gegriffen. Der Ron Carter wollte nicht mehr mit. Und alle diese haben dann, nachdem sie sich quasi von ihm wieder flügge gemacht haben und ihre eigenen Solokarrieren begonnen haben, sind die fast alle wieder auf die klassischen nicht elektronisierten und elektrisch verstärkten Instrumente zurückgegangen. Und erst sehr viel später, also Jahre später, haben die meisten von ihnen dann sehr wohl angefangen, Chick Corea ist eines der besten Beispiele, hauptsächlich elektrisch zu spielen. Also es ist sehr lustig. Irgendwo zunächst einmal haben sie sich alle geweigert oder geziert, sagen wir mal so. Und ich finde eine Sache so schön beim Miles Davis. Du hast jetzt gerade erwähnt, Jimi Hendrix, Sly and the Family Stone und wie sie alle hießen, die alle viel runder und erfolgreicher funktioniert haben. Der Miles Davis hat, ich würde es auch so sagen, hat fast versucht, sich da anzuhängen und in dieser Welle mitzuschwimmen. Und er ist aber am Ende des Tages, finde ich, deutlich erfolgloser geblieben dabei, auf diese Welle drauf zu reiten. Er hat es nie geschafft. Und ich persönlich behaupte, im Weg gestanden ist ihm sein musikalisches Genie, weil er hat nie losgelassen von seinen klassischen Jazz-Idealen. Er ist ja auch ausgebildeter Musiker, der selbstverständlich Noten lesen konnte und komponieren konnte gewesen. Und so sehr er als verrückter Freak, speziell in seinen letzten Lebensjahrzehnten rübergekommen ist, ist er ein extrem, vielleicht für mich fast neben John Coltrane, der ernstzunehmendste Musiker gewesen, zumindest ist es von denen, die sich kommerziell verwirklichen wollten. Er ist nie losgekommen von seinen musikalischen Ansprüchen. Und in dem Sinne ist auch seine spätere Phase, wo er dann klassisch Fusion Jazzrock gemacht hat, elektronischen Jazz vom Feinsten, irrsinnig sperrige Musik, ehrlich gesagt, bis heute, aber auch zeitlos und faszinierend bis heute.
Er hat es ja zumindest geschafft, so mal kurzzeitig in der Riege der Rockmusik eine Rolle zu spielen. Er war ja beim Isle of Wight Festival 1970, ja, Among Others. The Doors haben da gespielt, Jimi Hendrix hat gespielt, Emerson, Lake and Palmer hat den ersten Live-Auftritt gehabt und so weiter. Im Grunde ja so ein bisschen ein Fremdkörper, aber offensichtlich doch etabliert. Und Bitches Brew ist, wann ist es erschienen? 69, 70?
Ich
Ich
würde
glaube,
sagen,
70
70, ja.
war ja eins der bestverkauften Jazz-Alben.
Ja, absolut. Aber es war immer eines der bestverkauften Jazz-Alben.
Ja, natürlich.
Wenn man sie
Ja,
in
klar.
Pop-Maßstäben oder
Ja,
Rock-Maßstäben
da hast
misst,
du
ist das
recht. Ja.
alles natürlich. Ich meine, wir müssen uns aber Miles Davis auch in der damaligen Zeit wirklich keine Sorgen machen. Der hat genug Kohle gehabt und genug Kohle beim Fenster rausgeschmissen und gelebt wie ein Sir. Teure Sportwagen, nur vom Feinsten essen und trinken und mit Sicherheit auch genügend Frauen, die nicht nur der Liebe wegen bei ihm gewesen sind. Also keine Sorge. Aber trotzdem ist er, glaube ich, in Summe gesehen, das ist sehr treffend gesagt, mit seiner Musik immer ein bisschen als ein Exot, Schrägstrich, eigentlich eher sogar Fremdkörper dagestanden. Aber das ist genau das, was seine Musik für mich bis heute hörbar und zeitlos gemacht hat.
Right. War das ein schönes Schlusswort?
Definitiv. Willst du uns noch beglücken mit unseren Tipps, wo man uns hören kann?
Ja, kurz. Ihr könnt uns hören gratis und vollkommen frei von irgendwelchen Schranken auf der Homepage letscast.fm. Ihr findet unseren Podcast auch auf der Seite meinmusikpodcast.de und auf diversen anderen Seiten. Einfach googeln das Jazzgespräch. Wenn ihr Streamingdienste nutzt, so wie Apple zum Beispiel oder Spotify, findet ihr uns auch dort. Bei Spotify gibt es auch eine Playlist jeweils zur Sendung. Ja, und vielleicht in eigener Sache, bitte nicht böse sein, wenn wir eventuell in den nächsten, also in 2 Wochen nicht erscheinen. Das ist unser normaler Rhythmus, ein 2 Wochen Rhythmus. Es könnte sein, dass die nächste Sendung ausfällt, weil mein lieber Freund sich 3 Wochen ins Ausland aufmacht und damit fehlt uns ein bisschen die Zeit, eine neue Sendung aufzunehmen.
Mea maxima culpa.
Ah ja, es soll nichts Schlimmeres passieren.
Ich würde auch sagen, ich glaube, wir sind verkraftbar. Unsere Abwesenheit wird verkraftbar sein. Unsere Abwesenheit, unsere Absenz ersetzt uns vollständig.
Genau. Aber er wird dafür dann von der Reise zurückkommen und uns berichten. Und vielleicht tauchen wir dann in die Musik des dortigen Jazz ein.
Ja, absolut. Das ist genau. Jetzt machst du es so spannend. Ich fliege nach Japan. Ich freue mich schon sehr.
Genau. Und
Gut.
dir eine schöne Reise wünschend, verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sagen, keep swinging.
Gott, ich bin vollkommen platt von dieser
Tja.
absolut charmanten und inspirierten Verabschiedung. Ich kann einmal Tschüss dazu sagen. Baba.
Tschüss.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.